Ja, hallo Barbara, hallo Erich. Erstmal Dankeschön, dass ich euch hier interviewen kann. Wir sind hier auf La Palma an eurem Platz der Autarca, der Finca Autarca. Ihr lebt hier, ihr arbeitet hier, ihr wirkt hier. Mal ganz allgemein, ihr seid sehr dem Lebendigen verpflichtet. Kann man das so sagen?
Ja, das kann man so sagen. Autarca ist ein Lebensbiotop. Also Autarca soll ein Ort sein, wo das Leben zur Blüte kommen kann. Und zwar jegliches Leben, jegliche Lebensform, jegliche Tierart, jegliche Pflanzenart und auch natürlich der Mensch dazu soll einen Ort haben, wo es eine Lebensgrundlage vorfindet. Das heißt, wir versuchen möglichst viele verschiedene Nischen zu schaffen, die Elemente gut zu integrieren, adäquat den Elementen entsprechend zu integrieren, sodass eben verschiedene Lebensformen hier wieder einen Ort finden, wo sie sein können.
Ihr habt den Platz vor ein paar Jahren übernommen und da war es ziemlich öde hier, oder?
Ja, also wir haben diese Finca vor 8 Jahren übernommen, also das heißt gekauft, und das war in einem relativ desolaten Zustand. Das heißt, es war eben wenig Lebendiges zu sehen oder zu spüren, und für uns war ganz klar die Aufgabe, und das haben wir uns ja selber gestellt, diese Aufgabe hier was für die Erde zu tun. Das war auch der Grund, warum wir hierher ausgewandert sind, genau in diesem Ort, um eben hier was aufzubauen, was Lebendiges aufzubauen, sozusagen eine lebensfreundliche Zone zu schaffen. Und das war am Anfang eine große Herausforderung, weil wir natürlich hier das beobachtet haben, was an vielen Orten der Welt zu sehen ist, nämlich eben praktisch Verwüstung der Erde. Das Leben, praktisch das Lebendige, ist verloren gegangen. Das war ja eine reine Monokultur hier, und da ging es darum, für uns Schritt für Schritt hier wieder Leben einzuhauchen, mit den entsprechenden Methoden, auf die wir vielleicht noch jetzt während dem Interview zurückkommen werden.
Ja, wollt ihr beschreiben, was ihr gemacht habt, wie es jetzt hier ist und
Ja, also es war so, dass ein größten Teil des Landes, dieser jetzt in der Zwischenzeit 2,5 Hektaren, damals waren es etwa 7000 Quadratmeter, so haben wir angefangen. Das Land war ausgetrocknet, sehr erosionsgeschädigt, also es gab eigentlich keine Erde mehr, nur noch Steine. Und es war auch sehr viel Abfall im Land. Also wir haben das erste halbe Jahr täglich zwei große Abfalleimer Abfall aus dem Land geholt und den richtig oder möglichst richtig entsorgt. Und dann haben wir angefangen, die kranken Bäume, es gibt ja so 40 Avocado-Bäume, haben wir übernommen. Die waren sehr, sehr krank, so krank, dass uns sämtliche Experten gesagt haben, wir sollen die fällen. Die hatten keine Blätter mehr und die ersten 3 Jahre auch gar keine Früchte. Das lag vor allem am fehlenden Humus und fehlender Mulchschicht und dann auch an der Tatsache, dass hier halt immer wieder gepflügt wurde und mit viel Kunstdünger und viel zu viel Wasser gearbeitet wurde. Das heißt, wir haben versucht, diesen Humus baldmöglichst anzufangen zu aufzubauen. Dann haben wir die Bäume in Ruhe gelassen, kein Pflug mehr eingesetzt natürlich, möglichst viel Mulch angelegt und auch mit den biologisch dynamischen Präparaten gearbeitet. Wir haben auch Musik gemacht, also in den Avocado-Bäumen, Musikspiele aufgehängt, Steine geklopft, also das ist eine energetische Arbeit, dass man einen Stein hebt und umdreht und einmal klopft, damit er sich wieder in die richtigen Schwingungen aufs Land eingebracht, weil die werden durchs Pflügen, werden Steine ja auch immer aufgeschüttelt und durcheinander gebracht. Also ganz viele so verschiedene Methoden. Wir haben auch schon sehr bald natürlich das Wasser energetisiert, soweit es möglich war, mit verschiedenen Methoden. Effektive Mikroorganismen haben wir eingesetzt, Plocher, Pulver, dann
die Wasserenergetisierungsmethoden, die vom Viktor Schauberger kommen. Da gibt es ja ganz spezielle Rohre, Kupferrohre, die gewendet sind, wo das Wasser quasi in eine Wirbelbewegung gebracht wird und eben neu aufgeladen. Weil wir beobachtet haben, dass Pflanzen sehr stark auf gutes, gesundes Wasser reagieren. Mhm. Und dann gibt es auch noch so andere Geräte, so Magnete und so weiter, die wir dann ans Bewässerungssystem angeschlossen haben. Wir haben einfach alles versucht zu machen, was wir jetzt wussten, was wir theoretisch schon wussten, aber jetzt noch nie persönlich angewendet haben. Wir haben davon gelesen und haben versucht, eben das Schritt für Schritt hier umzusetzen, um das auch zu erproben. Um eben dann selber zu erfahren und selber zu beobachten, wie diese ganzen Methoden zur Wiederbelebung, die es ja gibt, die erforscht sind, wie die funktionieren und wie die Pflanzen und so weiter darauf reagieren. Nicht wahr? Unser Grundziel war und ist es ja, hier ein Gesamtökosystem aufzubauen, das heißt komplexe Ökosystemprozesse zu fördern, so dass eben das mit der Zeit zu einem Gesamtorganismus wird. Jetzt dieses Grundstück oder dieses Grundstück, für das wir verantwortlich sind. Und somit, wenn das mal zu einem Gesamtorganismus wird, der quasi in sich wieder schwingt, sage ich jetzt mal, oder schön vibriert, dann kann auch Gesundung geschehen. Die geschieht dann automatisch. Da müssen wir dann gar nichts mehr machen mit irgendwelchen Produkten an den Bäumen oder an den Pflanzen, irgendwelche Tricks da anzuwenden, sondern es automatisch entsteht ein Gesamtorganismus, der dann aber auch ausstrahlt. Und das ist das, was wir deutlich spüren in den letzten Jahren vor allem, dass dieses Projekt immer mehr ausstrahlt. Es zieht immer mehr, jetzt sage ich erstmal, Tierchen an natürlich. Insekten kommen, Vögel kommen. Es kommen immer mehr Würmer, haben wir in der Erde. Also die Erde wird immer lebendiger. Nicht wahr? Auch die Luft ist besser, das spüren wir immer, wenn wir wieder zurückkommen, von woanders wieder zurückkommen, auch woanders von der Insel wieder hierher kommen, merken wir sofort, wow, das ist eine andere Kraft hier, es ist eine gesündere Atmosphäre und natürlich unterdessen kommen auch immer mehr Menschen, also es zieht sehr viele Leute an, die eben auch irgendwie gesehen haben oder gehört haben, dass hier sich was bewegt, auf unserem Projekt hier auf Autarka und die dann halt in diesen, bei diesen Führungen auch sehen wollen, wie wir das machen. Was jetzt überhaupt das Geheimnis ist, das sind ja eigentlich gar keine Geheimnisse, sondern das sind ja bekannte Techniken, die Alternativen sind bekannt, grundsätzlich, aber eben in der Öffentlichkeit sind sie viel zu wenig bekannt. Darum machen wir auch diese ganze Öffentlichkeitsarbeit.
Ja, also wichtig ist für uns auch diese sehr matriarchale Haltung, dass wir nämlich wissen, dass überall auf der Erde sind heilige Orte. Also jeder Ort ist heilig oder sakral. Jeder Ort ist ein Kraftort. Aber an vielen Orten hat die Erde diese Kraft verloren oder sie ist krank geworden, respektive ausgelutscht und kann diese Kraft nicht mehr von sich aus entwickeln. Und so ist es eigentlich die Idee immer vom Permakulturisten, dass er hingeht und die Mutter Erde wieder so quasi heilt oder ihr so viel Energie zurückgibt, so viel Lebensenergie, da kommen wir wieder zu diesem Lebendigen, also diese Lebensenergie wieder schwingt, dann wird der Ort wieder zu einem Kraftort. Und die Idee ist, dass die ganze Erde wieder ein Kraftfeld wird. Also das ist jetzt eine sehr matriarchale Sicht, dass wir also nicht unterteilen zwischen Orten, die profan sind und Orten, die kraftvoll sind oder speziell heilig, sondern das wäre dann eher eine patriarchale Sicht, sondern wir schauen die Erde an als gesamtheiliges, die Mutter Erde, die aus sich alles Lebendige schöpft. Also das Leben schöpft sich selbst in zyklischen Abläufen. Und da haben wir halt aus der Permakultur oder aus der biologisch-dynamischen Sicht oder auch eben von den Forschungen von Wilhelm Reich verschiedene Werkzeuge in der Hand, dieses Leben wieder zurückzuholen.
Damit möchte ich dann die erste Frage nochmals anschließen. Es ist natürlich für uns als Permakulturisten ganz normal, dass wir uns einen Ort suchen, der eben dieser Pflege Bedarf. Also wir suchen uns ganz bewusst Orte, die eben verwüstet sind oder die eben krank sind und versuchen da wieder was zu tun für die Erde. Also wir suchen jetzt uns nicht unbedingt gleich schon ein Paradies, was natürlich auch sein könnte. Das könnte auch eine Lösung sein. Ich gehe irgendwo hin, wo schon ein Paradies ist und versuche da, das noch weiter quasi auszubreiten. Aber typischerweise suchen wir Orte eben, die das nötig haben. Und dort versuchen wir wieder ein neues Leben einzuhauchen.
Und seid ihr hier nach La Palma gekommen? Wahrscheinlich hätte es auch andere Möglichkeiten gegeben, wegen dem günstigen Klima und weil das, was man macht, hier doch relativ schnell Erfolge zeigt, weil alles so schnell wächst? Oder wie ist die Wahl auf die Kanarischen Inseln gefallen?
Ja, da gibt es unterschiedliche Faktoren. Natürlich ist es hier jetzt vom Klima her ganz anders als jetzt in Europa, was wir uns gewohnt waren. Wir haben viele Jahre in der Schweiz, an verschiedenen Orten in der Schweiz gewohnt oder auch in Deutschland. Wir haben die Permakultur in Australien gelernt, wiederum ein sehr anderes Klima und haben in allen verschiedenen Klimazonen der Erde gelebt. Jetzt Permakultur bezieht sich ja bei weitem nicht nur auf die Natur, sondern in dem Sinne auch auf die Kultur, also alles, was mit Bildung und Wirtschaft, Gesundheit zu tun hat. Deswegen ist das war für uns gar nicht so ausschlaggebend. Ausschlaggebend ist der Punkt, dass wir wissen, dass wenn wir in der Peripherie arbeiten, und wir sind auf La Palma, sind wir an der Peripherie der Sahara, also der großen menschengemachten Wüste, und wir sind auch an der Peripherie noch von Europa und Afrika. Das heißt, wenn wir von der Peripherie aus arbeiten, das sehen wir immer wieder in der Geschichte und verschiedenen Projekten, dann wird das ausstrahlen auf die Zentren. Und eben in der Regel kommen die Neuerungen oder der tatsächliche Wandel kommt nicht aus dem Zentrum an die Peripherie, sondern in der anderen Bewegung. Das ist auch ganz natürlich für natürliche Systeme wie ein Baum oder ein Wurzelwerk. Da funktioniert das ähnlich. Also das war für uns eine Entscheidung, an die Peripherie zu gehen. Dann ist es natürlich hier auch so, dass wir sehr viel Freiheiten haben. Also solange wir uns im adäquaten Rahmen bewegen, hat man hier sehr, sehr einfach, kann man hier experimentieren. Die Gemeinden oder die Öffentlichkeit sieht das auch gerne, wenn Leute Dinge ausprobieren und voranschreiten quasi in einer neuen Entwicklung. Und das Dritte war, die Kultur hier auf La Palma gefällt uns sehr gut, die Sprache, die Menschen, wie sie uns empfangen haben, wie sie uns aufnehmen in ihren eigenen Kreisen, das ist sehr angenehm. Und das Dritte ist, wir sind hier sehr weit von Atomkraftwerken. Das war uns auch wichtig. Wir haben kleine Kinder und wir wollten nicht in der Nähe von einem großen Meiler noch länger leben, weil wir ja wissen seit den Forschungen von Rosalie Bertell, dass diese Meiler halt einfach auch im friedvollen Zustand schon ganz gefährlich, nicht gut sind für die Gesundheit. Also das sind so die drei wichtigsten Gründe.
Ja, wir kommen ja ursprünglich aus der Schweiz und ich glaube nicht, dass wir damals, jetzt vor 8 Jahren, diese Aufgabe in der Schweiz hätten erfüllen können. Weil wir einfach nicht die entsprechenden Erfahrungen hatten. Mit den heutigen Erfahrungen, die wir heute haben, glaube ich, könnten wir zurück in die Schweiz und könnten da Ähnliches aufbauen. Aber es war für uns sehr wichtig, uns mal richtig rauszunehmen. Wir sagen ja, wir sind Ausstiegspioniere. Also wir nehmen diese Aufgabe wahr, der Pioniere, was die Permakultur ja auch will, eben was Neues zu erproben, was Neues zu erschaffen, quasi wegweisend zu wirken, das hätte ich mir in der Schweiz kaum so vorstellen können. Wir mussten einfach mal uns zurückziehen und hier diesen Atem holen praktisch und uns quasi das lernen, wie das überhaupt geht und das von hier aus mal auszubreiten. Andererseits finde ich es für uns ist es unglaublich wichtig, hier eben am Rande, was die Barbara schon erwähnt hat, am Rande der Sahara, eine menschengemachte Wüste, weil global gesehen haben wir ja, sehen wir ja auf der ganzen Welt, dass sich die Wüsten ausbreiten. Also 2/3 der Landflächen der Erde sind entweder Wüsten oder sind am Verwüsten. Und auch die Kanarischen Inseln sind von diesem menschgemachten Katastrophe betroffen. Und eben auch La Palma, was man sagt, ist die grüne Insel. Aber auch La Palma sehen wir starke Versteppungs- und Verwüstungstendenzen. Und das war für uns eine Aufgabe oder ist immer noch eine Aufgabe, hier zu zeigen, wie man eben wieder aufforsten kann, wie man diese Tendenz zur Verwüstung eben umkehren kann, wie man da was für die Erde tun kann. Das kann man hier auf La Palma ganz wunderbar zeigen, weil wir ja hier diese langen Sommer haben, ohne jeglichen Niederschlag. Und daher war das schon auch bewusst gewählt, dieser Ort.
Aber im Prinzip würde das, oder wenn das Prinzip woanders angewandt würde, auch von Menschen, die auch mit dem Herzen dahinter stehen, das würde auch woanders funktionieren. Das ist jetzt nicht vom Klima abhängig.
Nein, das ist überhaupt nicht vom Klima abhängig. Das ist ganz wichtig, dass wir das sehr gut verstehen, dass wir überall auf der Erde, also gerade Europa, gesamtheitlich schwerst, also die gesamten Pionierwälder sind ja abgeholzt, die meisten schon mit den Römern. Also wir haben da ganz, ganz Wesentliches verloren, Wesentliches an Biokapital, an diesen Informationen, was einzelne Vogelarten oder einzelne Spinnenarten, dieses ganze Gewebe vom Lebendigen, das es schlussendlich ausmacht, diese ganze Großartigkeit der Vielfalt, die ist ja zum großen Teil weg. Und das macht natürlich das Gesamtsystem arm und sehr anfällig auf Katastrophen. Das heißt, ich kann sowohl, egal wo ich lebe, sollte ich anfangen, Bäume zu pflanzen. Und zwar hochbiodivers, angepasst an die Region, wo wir sind. Und wir können zeigen, also das kann vor allem die Permakultur sehr gut zeigen, dass wenn wir das tun, dass wir dann auch für uns selber eine wirtschaftliche Basis aufbauen. Dass wir also vielleicht in einem Klima schon nach 10 Jahren, in einem anderen Klima nach 20 Jahren, aber doch tatsächlich eine wirtschaftliche Basis haben, die uns der Wald dann, wo uns der Wald ernährt. Das ist tatsächlich so. Nicht nur ernährt, sondern auch die Rohstoffe liefert, um bestimmte Produkte herzustellen.
Also wir sprechen also nicht von dunkelsten Monokulturen oder Forsten, wie wir es eben oft kennen aus Deutschland oder aus Europa, Mitteleuropa, sondern wir sprechen eben von offenen, hochbiodiversen Waldsystemen, wo es natürlich auch viele Tiere hat und viele Vögel und Insekten und so weiter, die uns wieder eine richtige Grundlage, eine richtige Basis geben. Und das ist für uns auch der Schlüssel, oder wir sehen darin auch den Schlüssel zur Freiheit für die Menschen. Wir glauben, dass zukünftige Kulturen werden Baumkulturen sein, oder Waldkulturen sein, wo eben die Vegetation und die Natur wieder gesunde Ökosysteme sein werden, wo der Mensch wieder ein ganz neues Verhältnis zur Natur haben wird. Er wird die Natur oder die Menschen werden die Natur nicht mehr sehen wie heute großenteils als etwas Feindliches oder etwas, was beherrscht werden muss, sondern ganz im Gegenteil, die Menschen werden wieder eingebettet sein in die Natur und getragen sein von der Natur. Also da möchte ich auch noch erwähnen, dass es oft wird von Naturkatastrophen gesprochen und so weiter. Wir denken, dass die meisten sogenannten Naturkatastrophen sind eben menschengemachte Katastrophen. Wir wissen eigentlich heute als Menschen gar nicht mehr, wie es wäre, wenn eben die Erde ein gesunder, üppiger Planet wäre, der eben alle und alles versorgt.
Der Begriff Permakultur ist jetzt öfters gefallen. Ich kannte ihn vorher nicht, aber jetzt habe ich eine Ahnung, was es bedeutet. Aber vielleicht könntet ihr das nochmal erklären, was es für euch bedeutet.
Genau, Permakultur wurde entwickelt in den frühen 80er Jahren von Bill Mollison, Lisa Mollison und David Holmgreen und Sue Bennett. Die kommen alle aus Australien und da wurden auch die ersten Projekte geschaffen. Und zwar vor allem im Beobachten mit indigenen Völkern, also vor allem den Aborigines in Australien. Wie machen die das eigentlich, dass die seit Jahrtausenden leben können, friedvoll leben, in Fülle leben, mit einer hohen Kultur, also sei es Musik, Gemälde, Heilkunst, ohne dass sie den Planeten oder ihren Lebensgrundarten ausbeuten, ohne dass sie mit irgendeinem anderen Lebewesen in Feindschaft stehen. Das war so der Anlass zu suchen, wie könnten wir unsere Lebensweise abändern. Da kamen sie dann auf verschiedene Methoden. Es hat angefangen mit dem Land, mit der Wiederaufforstung, mit wie wir Erosion verhindern, und gab dann ein ganz komplexes Gebilde, was bis zur, wie wir uns politisch organisieren, quasi ein großes philosophisches, ein großer philosophischer Hintergrund liefert. Die Permakultur als, man kann sie definieren als die Wissenschaft der geschlossenen Kreisläufe. Permakultur hat drei ethische Grundprinzipien. Das heißt, wir sollen Mutter Erde Sorge tragen, wir sollen all dem Leben Sorge tragen, also allem, was lebt, den Menschen, den Tieren, den Pflanzen, den Steinen, wir sollen ihnen Sorge tragen. Und wir sollen dafür sorgen, dass sämtliche Ressourcen an alle verteilt werden. Also dass sowohl Menschen Zugang haben zu sauberem Trinkwasser, aber auch Elefanten und Giraffen und Schlangen, alle brauchen das. Also das ist so, das sind so die ethischen Grundprinzipien, die drei. Und dann gibt es, um das so ein bisschen aufzustrukturieren, wie machen wir das jetzt in der Praxis, gibt es so 12 Regeln, kann man sagen. Zum Beispiel eine Regel ist, produziere keinen Müll. Also lebe so, dass kein Müll entsteht. Das gibt natürlich, wenn man sich jetzt das vorstellt, das ist ja gerade für unsere Zivilisation sehr, sehr schwierig. Wenn wir alles aus der Natur produzieren, also anstatt eine Plastiktüte einen Korb selber flechten oder anstatt Futtermittel zu importieren, das Futtermittel selber herstellen, also selber wachsen lassen, mit den Nachbarn tauschen natürlich und so weiter, dann sind wir plötzlich in einer Subsistenzwirtschaft angelangt, wo kein Müll produziert wird. Das ist jetzt nur eines von diesen Prinzipien, von diesen Regeln. Eine andere Regel ist zum Beispiel integrieren anstelle von separieren. Auch komplett konträr zu dem, was wir in der patriarchalen Zerstörungskultur lernen und leben. Also wenn wir jetzt ein Kraut da haben oder ein Tier, was uns stört, wo wir denken, nein, das passt hier nicht, dann reagieren wir als Permakulturisten, wir beobachten, wir schauen, was braucht dieses lebendige Wesen, was sucht es denn und versuchen es dementsprechend zu nähren. Wir versuchen ihm das zu geben, was es braucht. Wir integrieren es in unser System. Und dann wird es zum Gewinn. Das ist so eine natürliche Regel, ein Muster. Die Permakulturistinnen und Permakulturisten versuchen immer wieder diese Muster zu beobachten. Wie geschieht das eigentlich? Was ist das Lebendige und wie funktioniert das? Wie kommt das eine zum anderen? Und so versuchen wir uns in unserer Arbeit, auch wir zu integrieren in diese Rhythmen und in diese Regeln. Und immer mehr sind wir auf diesem Pfad, wo wir eben keinen Müll mehr produzieren, wo wir nicht mehr separieren, wo wir freundschaftlich umgehen mit dem Lebendigen. Und eine andere Sache ist zum Beispiel eine Regel, behüte und geh sorgsam mit Energie um. Das ist meine eigene Energie. Also ich nehme mir immer kleine Schritte vor, kleine Lösungen, die ich auch schaffen kann. Ich arbeite aber kontinuierlich. Ich gehe aber auch mit der Energie vom Planeten sorgfältig um. Also wenn ich kann, nehme ich natürlich erneuerbare Energien. Und das ist, wie wir wissen, schon größtenteils in allen Klimazonen möglich. Das sind so die Anhaltspunkte, diese 12 Prinzipien, wie wir das dann in der Praxis machen. Weil die ethischen Grundlagen, die sind sehr schöne Ziele, aber wie kommen wir dahin? Und das ist das Schöne an der Permakultur, dass sie uns direkt Werkzeuge in die Hand gibt. Also Humusaufbau kann ich machen mit Terra Preta, also ich versorge die eigenen Fäkalien und mache wieder Erde draus, mit der Wurmfarm, die ich sogar in meiner Küche halten kann oder in der Spense oder im Keller, wo ich mit Hilfe der Mistwürmer aus Biomüll, aus meiner Küche, aus den Küchenabfällen wieder Erde herstellen kann und Flüssigdünger. Also dieses Schließen von Kreisläufen hilft mir, keinen Müll mehr zu produzieren oder weniger. Und es Ich kann damit auch Produkte herstellen. Das ist wieder ein Prinzip in der Permakultur. Du musst schauen, dass du eine Ernte hast. Also eine Ernte, hab irgendwelche Produkte, du die herstellst, die der regionale Markt braucht, die du selber direkt brauchst und die dein Umfeld braucht. Also nicht irgendeine Ernte zum Export oder ein Produkt, das dann in die ganze Welt verschickt werden soll. Alle haben den gleichen Bleistift oder so. Nein, wirklich Produkte, die wir herstellen, die aus unseren Ressourcen kommen, die wir vor Ort finden und die dann auch wieder in diesem Bereich, wo die Ressourcen herkommen, verwendet werden. So haben wir diese verschiedenen 12 Prinzipien in der Permakultur und das gibt uns eigentlich ganz einfache Hinweise, wie wir ein Leben führen können mit der Natur, so integriert wieder darin.
Bei eurer Führung habt ihr ein, meine ich, sehr spektakuläres Beispiel erzählt, nämlich dass Ratten eure Bewässerungsrohre angefressen haben und ihr habt also da nicht Rattengift ausgelegt, sondern ihr habt geschaut, was fehlt den Ratten, nämlich Wasser und habt denen eine Tränke gemacht, so ähnlich, ja?
Vielleicht. Genau, weil natürlich hier auf La Palma oder an vielen Orten sind die Ratten, werden als Plage gesehen und da haben wir, weil es natürlich jetzt, wir sind auch hier, auch ein, also unsere Finca ist auch ein biozertifizierter Hof, also Rattengifte sind ja eh im Biobereich nicht erlaubt. Und wir haben uns also überlegt, man könnte sich ja mal überlegen, ja die Ratte, gut, es wird als Plage gesehen, aber vielleicht hat die Ratte ja auch nützliche Eigenschaften. Und das kann sich ja jede und jede überlegen, wenn sie irgendeine Plage sieht, ein Unkraut oder eben ein Tierchen, was man jetzt als Plage ansieht, könnte man sich ja überlegen, hat das auch positive Eigenschaften? Und da wird man ganz sicher was finden, weil ich glaube, kein Geschöpf der Erde ist einfach so als Plage geschaffen, sondern die Plage entsteht quasi aus dieser Desintegration, eben wenn die Kreisläufe aufgeschnitten werden, wenn die Zusammenhänge verloren gehen, dann entstehen Plagen, also auch hier wieder menschengemachte Plagen sozusagen. Und dann geht es halt für uns jetzt darum, oder als Permakulturist suchst du eben dann Lösungen, wie jetzt eben die Plage, in dem Fall die Ratte, integrieren kannst. Und in unserem Fall war das so, wir haben dann schnell mal erkannt, dass die Ratten auch eben positive Eigenschaften haben, weil die Ratten durch ihr Verhalten bohren sie Löcher in die Erde, nicht wahr? Ihre Gänge und so weiter. Also sie lockern diese sehr komprimierte Erde auf, die wir hier vorfinden auf La Palma, mangels eben Humus und mangels Würmern, mangels Mikroorganismen, mangels Feuchtigkeit, sind die Erden sehr, die Erde ist sehr komprimiert. Das heißt, die Ratten bringen da Lockerung rein, da können die Wurzeln von den Bäumen können besser runter, das Wasser kann besser zirkulieren, das heißt, der Boden ist auch besser durchlüftet. Oder zum Beispiel, Ratten haben eine sehr wichtige Aufgabe, zum Beispiel nach Waldbränden, weil Ratten sind sehr territorial. Die bringen dann, wenn der Brand vorbei ist, kommen die wieder zurück, wo es gebrannt hat und bringen dann über ihre Fäkalien entsprechende Bakterien in den Boden, die eben dafür sorgen, dass zum Beispiel Stickstoff aus der Luft in die Erde gebunden wird. Das heißt, es sind nur zwei und für jede sogenannte Plage finden wir sicher fünf positive Eigenschaften und das ist für uns schon mehr als Grund genug, eben diese sogenannten Plagen eben nicht zu bekämpfen, sondern zu schauen, kann ich eben die integrieren. Das haben wir jetzt, wie du erwähnt hast, haben wir da Wasserstellen, man muss herausfinden, muss ein bisschen hineinfühlen in die Ratte, was will die? Die will trinken, die will was essen, die hat Hunger. Also das Prinzip da heißt eben auch, in dem Falle zu nähren. Wir nähren im Prinzip das System, wir nähren direkt die Ratten, indem wir eben Wasser zur Verfügung stellen, indem wir Überschüsse produzieren, Ablenkfutter wird das auch genannt. Das heißt, die Ratten finden dann genügend Futter, was sie lieben und werden dann nicht an deine Erdbeeren gehen oder an deine Salate gehen, wenn sie ja ihr Lieblingsfutter vorfinden. Und dann muss man eben auch sehen, dass eben die ganzen Tiere, die wir haben auf so einem Projekt, dass die eben mit uns mitarbeiten. Also alle wilden Tiere, eben die Vögel und die Insekten und die ganzen Mikroorganismen und die Würmer, alle diese Tiere, die arbeiten ja in so einem Projekt mit. Und es ist überhaupt nicht denkbar, ein gesundes Ökosystem ohne Tiere aufzubauen. Darum halten wir auch Haustiere. Wir haben Ziegen, wir haben Hühner, wir haben Enten, wir haben Pfauen, wir haben verschiedene Wurmfarmen. Ganz bewusst werden diese Tiere in dieses System integriert und die sind ganz bewusst sind die ein Teil dieses Systems.
Ganz genau. Und wir haben natürlich auch Bienen, ganz essentiell, vor allem heute, wo die Bienen so krank sind. Und wir haben da zum Glück einen sehr guten Lehrmeister, der seit vielen, vielen Jahren wunderbare Forschungsarbeit betreibt. Und wir können tatsächlich unsere Bienen so halten, dass sie behandlungsfrei sind, dass sie gesund bleiben, sehr gut überwintern, sehr produktiv sind und auch sehr ruhig. Dass diese Tiere zu integrieren in ein System, also alle unsere Tiere sind frei, das wollen wir auch noch sagen. Die können frei gehen, sie können sich vermehren, wie sie wollen. Wir leben ja auch in der Fülle, das ist auch ein Permakulturprinzip, lebe die Fülle. Das heißt, es ist jetzt auch nicht ein Thema, wenn da mal mehr Männchen da sind. Viele von diesen Klischees, die wir leider über die patriarchalen Vorstellungen mit uns rumtragen, können wir hier abwerfen. Das ist ein ganz wichtiger Prozess, auch für uns selber, zu sehen, dass die Natur wirklich so hochintelligent und so hochschöpferisch eingerichtet ist, dass wir als Menschen immer nur einen ganz kleinen Teil verstehen. Und das hat uns sehr gut gezeigt, ja, ein ganz wichtiger Permakulturpionier, ein Lehrer, der Manasobu Fukuoka, der in Japan neben zur gleichen Zeit wie Bill Mollison und Sue Bennett das entwickelt hat. In Australien hat er das in Japan entwickelt und zur gleichen Zeit auch Bunker Roy in Rajasthan und zur gleichen Zeit auch Sepp Holzer in Österreich. Also die zeigen uns alle, dass diese mit dieser Integration, wie wir damit umgehen können. Also das geht vom, ob wir Bäume schneiden und wie, bis hin zu, wie leben wir, wie lassen wir die Tiere frei und ihren freien Lauf.
Ich möchte nochmals ganz schnell auf die Bienen zurückkommen. Das ist sehr wichtig zu erwähnen. Stefan und Iris Braun in Garafia, die 350 Bienenvölker haben. Und gesunde Völker, auch da sind die Alternativen bereits schon erforscht und werden umgesetzt, wie es möglich ist, eben gesunde Bienen zu haben, ohne jegliche Behandlung. Und wir versuchen das genau auf diese Weise zu machen. Wir kopieren praktisch dieses System und wir sind von 2 Bienenvölkern unterdessen auf 14 Bienenvölkern hochgekommen, was untypisch ist auch hier für La Palma, weil in der Regel verlieren auch hier auf La Palma die Imker, die Imkerinnen sehr viele Bienenvölker wegen den ganzen Bienenkrankheiten. Sehr wichtig auch noch zu erwähnen, dass eben, was die Baumer schon gesagt hat, wir als Menschen, wir können nur Impulse geben an die Natur. Wir können die Natur pflegen und wir können Impulse geben, um das Leben eben zu fördern. Aber dann können wir praktisch nur noch staunen, wie die Natur eben antwortet. Nicht wahr? Ich gebe einen Impuls, aber die Natur antwortet mit 10 Impulsen. Die Natur, ich schließe einen kleinen Kreislauf, aber die Natur, die schließt 10 Kreisläufe und sorgt dafür, dass das System immer komplexer, immer stabiler wird und dass eben mit der Zeit echte Überschüsse, ein echter Surplus, man spricht auch in der Wirtschaft von Surplus, von Mehrgewinn und so weiter und so fort, aber das sind keine echten Gewinne, was wir sehen in der Mainstream-Wirtschaft, das ist eine Illusion, die Werte, die dort geschaffen werden, die stehen auf wackeligem, sehr wackeligem Boden, aber in der Permakultur versuchen wir echte Überschüsse zu erwirtschaften. Wir versuchen, Impulse zu setzen, dass die Natur eben die Möglichkeit hat, wieder komplex zu werden, wieder hoch biodivers zu werden, wieder in einen Zustand zu kommen, wo wir dann uns auch als Menschen getragen fühlen und uns sicher fühlen, wo wir wieder ein echtes Vertrauen dann auch wieder spüren können.
Ja, das ist ganz wichtig, dass wir das noch einmal erwähnen, wegen der verschiedenen Klimazonen. Es ist nämlich so, dass wir, wenn wir jetzt im Norden leben, dann haben wir ja eine große Verantwortung zum Thema Energie. Also wie gehe ich mit Energie um? Wie viel muss ich heizen und wie heize ich zum Beispiel? Weil da gibt es schon so ein bisschen die Haltung in Europa, immer noch ein bisschen das Missverständnis. Ja, Permakultur macht man draußen und das kann man bei uns nur im Sommer machen. Und das stimmt natürlich überhaupt nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Permakultur betrifft jeden Bereich des Lebens und wir schauen jeden Bereich des Lebens an, so wie es die Patriarchatskritiktheorie macht, also die Theoretikerin um Claudia von Werlhoff, die ganz klar schauen, was passiert hier eigentlich? Wir fracken die Erde auf, um Gas zu holen und dann machen wir damit irgendwie unsere Elektroöfen an oder was, wie auch immer. Also so, das ist eben gerade gegen dieses Prinzip, schütze und behüte die Energie. Also so sehen wir eben, dass in jedem Klima hat man bestimmte Voraussetzungen, bestimmte Fragen, die dann prioritär sind. Aber schlussendlich betrifft es immer in jedem Klima oder an jedem Ort, sei ich auf dem Land oder in der Stadt, wohne ich auf dem Boot oder wie auch immer, wie meine Einkommenssituation ist. Das ist ganz wichtig, dass ich das analysiere, beobachte und dann die nötigen Schritte treffe, um mich von diesem zerstörerischen patriarchalen System zu distanzieren. Das sind natürlich lange Wege und große Schritte, immer wieder zu sagen, ja, jetzt in dem Bereich, wir zum Beispiel haben es jetzt geschafft, nach 7 Jahren, 7 Jahre hat es gedauert, um komplett energieautark zu werden. Und wir sind auch selbsttragend, das Projekt hat keine Schulden, wir können sämtliche Kosten, und die sind in der Zwischenzeit sehr gering, auch aus dem Projekt selber finanzieren. Das sind so immer wieder Anhaltspunkte, wo wir sehen, sind die Kreisläufe geschlossen, inwiefern sind sie geschlossen und wo sind sie noch geöffnet, und da könnten wir dann nochmal anfangen, weiter zu schließen. Das ist natürlich ein lebenslanger Prozess. Ein System wird immer verfeinerter und immer stabiler und immer wirkungsvoller. Und in dem Sinne ist das auch eine hochinteressante Arbeit, die wir hier machen. Weil es betrifft jeden Bereich unseres Lebens und es betrifft alle Prozesse, die ablaufen. Und das hört nie auf.
Wenn ich es mit meinen Worten sagen möchte, ist es also nicht gegen was sein, also Grenzen setzen und versuchen, die Natur einzuschränken und in bestimmte Richtung zu lenken, ihr was abzunehmen, was daraus auszubeuten, sondern es geht darum, sich wirklich einzufühlen und ja irgendwie ein Verständnis für die Prozesse, für die Lebewesen zu bekommen und sich damit zu verbinden und irgendwie das alles aus einem herzlichen Gefühl vielleicht für die Sache, nicht nur mit kühler Berechnung, sondern einfach, also das Lebendige schaut auf das Lebendige und ja.
Ja, das ist ganz wichtig, also dass wir verstehen, wenn die Natur, die Mutter Erde gesund ist, dann wird sie uns in üppigster Fülle mit allem versorgen, was wir brauchen. Das wissen wir aus alten Kulturen, aus friedvollen Kulturen, aus Kulturen, die es heute noch existiert. Das wird ja vor allem in der modernen Matriarchatsforschung untersucht. Also wie leben Menschen, die eben friedvoll leben, und die haben immer im Hintergrund oder als Basis eine sehr gesunde Umwelt. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir vertrauen dürfen, und das ist jetzt für uns ganz persönlich tatsächlich ein Erfahrungswert, ein Erfahrungsschatz, den wir aus diesen 8 Jahren tragen können, dass wir sehen, es funktioniert. Je gesünder die Natur, umso besser, sicherer, einfacher wird mein Leben. Einfacher im Sinne von, dass ich mich weniger sorgen muss, dass ich mir weniger Gedanken machen muss um meine Gesundheit, um meine Zukunft. Dass immer mehr dieses Fließen vom Lebendigen einen natürlich, das trägt dich tatsächlich wie ein Fluss, und du begibst dich in dieses Boot und fließt da tatsächlich mit auf einem gesunden Boden oder auf einem gesunden Wasser. Und das ist halt in vielen Bereichen nicht mehr da. Die Erde ist nicht mehr so gesund, dass sie das geben kann. Und dann ist es sehr wichtig, dass wir wirklich verstehen, es geht nicht darum, sich selber zu versorgen, in dem Sinne, ich muss jetzt hier noch schnell ein paar Nüsse und ein paar Salatköpfe oder so rausholen und dann muss ich noch etwas machen, damit ich das verkaufen kann, damit ich auch noch ein bisschen Geld verdienen kann, sondern es ist ganz, ganz wichtig, dass wir verstehen, wir versorgen jetzt erstmal die Erde und sobald sie soweit wieder gesund ist, wird sie uns schon versorgen. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir, die jetzt in Industrienationen sind, die es uns also aufgrund der Bildung und der Vorkenntnisse, aber auch des vorhandenen Geldes, das wir ja doch mit Spendengeldern oder von der Tante und der Großmutter und alle geben ein bisschen was dazu, wir können das tatsächlich machen, dass wir uns entscheiden, okay, jetzt nehme ich mir ein Stück Land und schaue, dass das wieder gesund wird.
Das hat ja der Sepp Holz, einer der sag ich mal, wichtigen Permakulturisten in Europa, in Österreich, nicht wahr? Er sagt ja, die Natur ist unsere große oder könnte unsere große Lehrmeisterin sein. Und er meint da mit seiner, er ist auch schon 80, mit seiner riesigen Erfahrung, die er hat, jetzt in diesem Bereich mit der Natur zu arbeiten, sagt er, dass er vielleicht 5%, nicht einmal, vom Wissen quasi erkennen konnte, aufnehmen konnte, was die Natur so zu bieten hat. Also die Natur ist eine riesige Fundgrube für uns auch, um Erkenntnisse zu gewinnen, um was zu lernen. Und wir können wirklich nur staunen, wenn wir uns quasi darauf einlassen, diesen Weg zusammen eben mit der Erde zu gehen. Das ist, glaube ich, für die Menschen ist es eben, glaube ich, auch wichtig, sich mal wieder mal die Frage zu stellen, was ist überhaupt, warum bin ich hier, was ist meine Lebensaufgabe? Was ja die Politiker, die können uns ja nicht sagen, wo es hingeht. Die haben ja in dem Sinne keine Vision. Im Gegenteil, das ist ja in der Politik ein Schimpfwort. Vision, das soll man gar nicht haben. Aber wir schon, wir sind ja frei, wir können uns fragen, wohin soll die Reise gehen, warum bin ich überhaupt hier auf der Erde, was ist meine Lebensaufgabe? Also in dem Sinne mit dem Permakultur eine spirituelle Basis hat die Permakultur. Wir sollten uns wieder mal wirklich überlegen, was will ich hier auf der Erde, wo soll es lang gehen? Und wenn ich dann erkenne, ich bin auf dem falschen Zug aufgesprungen, ich habe den falschen Bus genommen, dann sich das auch einzugestehen und sagen, gut, dann steige ich halt aus diesem Bus aus. Der Busfahrer oder die Leute, die verantwortlich sind, wohin der Bus geht, die werden es noch lange nicht merken oder die haben andere Ziele. Nicht wahr? Aber wir als Passagiere sind nicht gezwungen. Wir können aus diesem Bus aussteigen und können sagen, gut, jetzt vielleicht muss ich sogar zurück, ein Stück zurück, irgendwo von wieder eine Weggabelung, wo ich die falsche Richtung genommen habe, da zurück und halt die andere Richtung einschlagen und eben schauen, und mit sich selber mal richtig überprüfen, wo soll es eigentlich lang gehen. Also ich habe das irgendwann auch in meinem Leben gespürt. Ich habe gespürt, man nennt das the call, den Ruf quasi, hatte ich das gespürt. Das ist der Ruf, da geht es für mein Leben hin. Und die Leute, die bei uns an die Führung kommen, die merken ja auch und die sehen, dass wir ernsthafte Leute sind. Also wir sind nicht irgendwie Ferienmenschen oder die Aussteiger in dem Sinne, die nichts tun, sondern das ist eine ernsthafte Arbeit, das ist wie ein Beruf, Permakultur, Permakulturistin, Permakulturist, das ist ein Beruf und da geht es um Arbeit, da geht es um Wissen und da geht es um Liebe. Das gehört alles irgendwie zusammen, um für mich zumindest jetzt als erfüllter Mensch dann durchs Leben zu gehen. Und wenn wir es schaffen, eben was für die Erde zu tun, die Erde wieder zu lieben, dann wird uns die Erde eben und vor allem die Natur, die wird uns zurücklieben. Und das ist wahrscheinlich dann der Punkt, wo wir eben dann spüren, wir sind Teil dieses Ganzen geworden.
Wie gesund muss ich innerlich sein, um im Außen eine gesunde Umwelt zu schaffen?
Wir sagen immer, du kannst sowohl als auch. sagt man in der Permakultur, ist auch so ein Prinzip, sowohl als auch. Also beides sind aufgerufen zu machen praktisch. Wir sollen im Innern arbeiten, wir sollen innerlich klarer werden, reifer werden, innerlich erforschen, was ist meine Lebensaufgabe. Da gibt es auch verschiedenste Wege, das muss ich jetzt nicht erwähnen. Und dann aber gleichzeitig kann ich schon anfangen, im Äußern zu wirken. Nicht, weil ich kann meine inneren Erkenntnisse kann ich im Äußern umsetzen. Wir machen es ja eh. Wir können ja nicht sagen, ich bin jetzt nur noch ein Neutrum, ob ich jetzt den ganzen Tag nichts mache oder ob ich hyperaktiv bin. Wir sind einfach als Menschen, sind wir hier eingebettet und wir tun eh was, ob wir nichts tun oder ob wir was tun. Da können wir in dem Sinne gar nicht entfliehen. Aber wir sagen Schritt für Schritt. Wir sollten nichts überstürzen. Es ist auch wichtig, den ganzen Weg zu gehen. Nicht wahr? Klar, wir haben schon eine klare Vision, wo das hinführen könnte alles, aber es ist nicht möglich, jetzt von heute auf morgen dorthin. Es geht darum, die ganzen Schritte dazwischen zu tun und die ganzen Erfahrungen zu machen. Und dann wirkt eben das Äußere, wenn wir im Äußeren was schaffen, das ist jetzt für uns, ist das ganz offensichtlich, wir schaffen was im Äußeren, wirken belebend im Äußeren und das Äußere, das wirkt dann auf uns, auf das Innere. Also das wirkt dann auch erfrischend und belebend und es bringt Erkenntnisse auch im Innern und so ist das eine Wechselwirkung. Darum sagen wir ganz klar in der Permakultur, wird ganz klar gesagt und ich kann das nur unterstreichen, sowohl als auch. Also ich würde jetzt nicht, das wäre jetzt nicht mein Weg gewesen, jetzt nur mich auf die, sagen wir, innere Läuterung zu konzentrieren, nur mich um die Spiritualität im engeren Sinne zu kümmern, sondern eben für mich ist es eben sehr wichtig, im Äußern die inneren Erkenntnisse, praktisch die innere Saat im Äußern umzusetzen und dann zu sehen, wow, da geht was auf und das wirkt auch wieder dann auf mein Inneres.
Das ist auch sehr stärkend, also sehr wichtig für die Motivation, dass wir dranbleiben können an unseren Idealen, dass wir tatsächlich die Möglichkeit haben, im Äußeren wirklich etwas zu gestalten, zu verändern, zu heilen, mit dabei zu sein, zu integrativ zu sein und uns zu integrieren, weil dann in diesem Prozess bekomme ich dieses, ich sehe ja dann, das funktioniert, das gibt eine positive Antwort. Und dann bekomme ich diese Hoffnung auf diese gesunde, üppige, grüne Erde, die Sauerstoff beladen ist und wo es für alle genug hat und sauberes Wasser, was fließt. Diese Hoffnung und diese Vision, die wir unter den Permakulturistinnen alle teilen, die bekommt täglich Nahrung. Sowohl in meinem Innern, dass ich immer mehr merke, ich spüre, wie sicher das ist, wie gelassen ich sein kann, wie selbstverständlich das Lebendige wird und gleichzeitig, wie ich meine Hoffnung und meine Vision nähren kann. Also so, dass ich auch weiß, wenn es jetzt auch noch ein paar Generationen dauern wird, aber wir werden dahin kommen können, obwohl die Herausforderungen, wenn wir so in die Welt einfach gucken, könnten wir schon denken, das ist nicht möglich. Aber wir wissen, das ist möglich, weil wir im kleinen Austausch jeden Tag und mit dieser Wechselwirkung innere Sicherheit und innere Reife und äußere Sicherheit und äußere Reife, dass sich das immer wieder spiegelt. Diese Wechselwirkung ist ganz, ganz wichtig. Deshalb ist es wahrscheinlich auch für viele Menschen an einem bestimmten Punkt in ihrem inneren Wachstum gar nicht mehr anders möglich, als dass sie tatsächlich dieses zerstörerische System in gewissen Punkten verlassen können, damit sie überhaupt weiter wachsen können, spirituell. Das ist essentiell, glaube ich.
Seht ihr es auch so, dass in der Kindheit oft Strukturen schon festgelegt werden, also im Charakter oder in der Persönlichkeit, ja, die eben vielleicht mehr in die Richtung Leben und Leben lassen oder in die Richtung Destruktivität gehen. Und wie kann man das vermeiden? Also wie kann man Kinder so gedeihen lassen, dass sie eben auch das Leben positiv sehen und positiv leben.
Ja, ich glaube, die größten Vorbilder dafür sind diese matriarchalen Kulturen, die eben zeigen, dass man erstens mal klar ist in solchen Völkern, dass wenn ein Kind geboren wird, dann ist es fertig. Es kommt zur Welt mit einer vollen Vision, mit einer ganz klaren Aufgabe in diesem Leben, auch mit einem klaren Hintergrund. Es ist für diese friedvollen Völker klar, dass ein Kind schon immer da war und auch wiederkommt. Also im ganz Konkreten wahrscheinlich sogar eine Ahnin oder ein Ahn wiedergeboren wurde. Also eine Kette weiter gesponnen wird oder dieses Lebensnetz weiterspinnt, jedes Kind. Das heißt, man würde in so einer Kultur niemals versuchen, dem Kind etwas aufzudrängen. Man muss so und so sein. Man muss dann etwas studieren, wo man dann nachher Geld verdient. Oder man muss so und so Krankenkasse zahlen. Alle diese Werte, die uns schlussendlich einbinden, die würden wir so gar nicht dem Kind vermitteln, sondern wir würden, und das versuchen wir zum Beispiel mit unseren Kindern zu machen, lass dich ein aufs Natürliche, auf die Welt um dich, und du wirst sehen, es ist alles viel einfacher. Und da Kinder ja mit diesem Wissen zur Welt kommen, dass die Schöpfung funktioniert, dass sie ein Teil davon sind, deswegen macht es uns das als Eltern relativ einfach, die Kinder so zu nehmen, wie sie sind, und ihnen einen Raum zu schaffen, ein Lebensbiotop, wo sie ihr Leben, ihre Vision und ihre Aufgabe, wo sie alle diese Fähigkeiten entwickeln können oder noch ein bisschen ausstrukturieren können, damit sie es dann als erwachsene Menschen tatsächlich erfüllen, diese Aufgabe. Aber ich glaube, das ganz Wichtige ist, dass wir schon verstehen, dass dieses Kind schon weiß, wofür es da ist. Und da treffen wir einen ganz wichtigen Punkt, den wir eben aus dem Prinzip aus der Permakultur kennen, dass wir nicht dominieren wollen oder eingreifen, sondern tatsächlich beobachten und auch wenn wir es nicht ganz verstehen, nur quasi Hilfestellungen anbieten. So vielleicht hat es diese Montessori-Ausbildung am ehesten gut verstanden. Eine Palette von biodiversen Möglichkeiten wird dem Kind angeboten, wo es lernen kann, was ist denn jetzt gerade richtig für mich, was muss ich lernen. Dann kann es aus dem Regal das nötige Instrument oder Spielzeug oder Buch nehmen und kann sich damit beschäftigen. Ich glaube sehr und wir versuchen sehr, unseren Kindern das so zu oder unseren Kindern diesen Raum so zu schaffen. Das war auch für das auch noch war ein wichtiger Punkt, uns zurückzunehmen aus so einer Industrienation und anders zu leben, sobald wir eben unseren ersten Sohn hatten, weil wir wussten, dass es einfacher ist in einer Welt, wo wir zum Beispiel sagen können, schau mal, hat es vielleicht heute genügend Sonne, können wir heute ein Brot backen? Dass es tatsächlich ein wesentlicher Faktum ist, habe ich Sonne oder nicht? Kann ich mit der Energie heute das machen, was ich möchte? Oder warte ich dann halt bis morgen? Das sind jetzt nur so ist ein einfaches Beispiel. Oder dem Kind von Anfang an zu zeigen, wir haben keinen Müll, es ist nichts verloren. Entweder wir geben es den Würmern, wenn wir es selber nicht mehr brauchen können, oder wir integrieren es in den Hühnerstall, oder wir machen Biogas damit. Also es ist auf keinen Fall jetzt, dass wir sparen müssen oder aufpassen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir einfach frei leben können, nicht egozentrisch, immer im Dienst von Mutter Erde, aber auch nicht quasi als Sklaven von einem System, das uns schlussendlich auslutscht. Das glaube ich schon, dass wir den Kindern so, dass wir Kinder, die so aufwachsen können, weniger Blockaden aufbauen müssen, als wir es noch mussten. Wir mussten ja schon sehr stark uns blockieren. Aber was mir noch wichtig ist zu sagen, ist, wenn wir sehr nahe am zerstörerischen System leben, also in der Zeit, wo ich noch in Großstädten gelebt habe und täglich konfrontiert war mit den Headlines, mit all dem, was passiert auf der Welt, mit der ganzen Ungerechtigkeit, mit den riesigen Herausforderungen, die täglich an uns rankommen, wie radioaktive Verseuchung und Plastik im Meer und so. Wenn das täglich an mich rankommt, dann musste mich nicht nur als Kind quasi panzern gegen diese Mitteilungen, gegen diese Hoffnungslosigkeit und Visionslosigkeit, gegen diese Ungerechtigkeit, sondern ich muss mich ja tagtäglich auch als erwachsener Mensch irgendwie panzern, dass ich es aushalten kann, dass Millionen von Menschen täglich hungern, dass sie nicht Zugang haben zu einer vernünftigen Gesundheitsvorsorge oder zu überhaupt, dass eine Frau glücklich gebären kann, weil sie halt irgendwo in einer Hütte ist und alleingelassen in Hunger und in Not. Das muss ich ja, wenn ich ein offene Augen und Ohren habe, muss ich das täglich an mich rankommen lassen. Wir leben hier an einem Ort, wo wir ganz bewusst positive Nachrichten lesen. Wir wissen, dass die Welt so ist, wie sie ist. Wir lassen das auch untersuchen. Also wir haben ja Vorbilder, die aufzeigen, warum diese Welt so ist. Und wir haben Methoden in der Hand, sie anders zu gestalten. Und das gibt mir die Möglichkeit, dass ich täglich weniger von diesen Panzern tragen muss. Dass ich wirklich diese Panzer abwerfen kann, die ich in einem Umfeld, wo ich so stark damit konfrontiert bin, nicht, ich hätte diese Freiheit nicht, mich so sehr stark zu entpanzern. Also das betrifft nicht nur das Kind, sondern es betrifft sehr wohl auch den erwachsenen Menschen.
Also wir sind da in Berlin in Kontakt gekommen mit Bernd Senf, und der hat uns dann in die Arbeiten von Wilhelm Reich quasi eingeführt, in seinen Vorträgen und so weiter. Wir haben den Bernd einfach persönlich kennengelernt. Und was ich schon früher für mich schon irgendwie klar gewesen war, aber das hat der Wilhelm Reich für uns ja alles erforscht und untersucht, dass eben die Menschen als liebevolle Wesen auf die Welt kommen. Und dann müssen sie sich halt Schritt für Schritt wegen der Erziehung und wegen den Einflüssen und so weiter, Schritt für Schritt müssen sie sich eben blockieren und panzern, und ihre Lebendigkeit müssen sie unterdrücken, ihren liebevollen Kern, der sich ja nur ausbreiten will und ausströmen will, der wird Schritt für Schritt, wird das irgendwie unterdrückt und tief unten irgendwo eingepackt und darf nicht mehr gezeigt werden. Wir müssen uns anpassen praktisch ans System, ans Zerstörerische, wir nennen es auch das Zerstörungsrad. Also da in diese Welt hinein werden ja die Kinder geboren, und Gott sei Dank gibt es immer mehr Menschen, die eben mit ihren Kindern auch bewusster umgehen. Immer mehr Eltern sind sich dieser Dramatik bewusst und versuchen eben auch ihre Kinder dann in alternative Schulen zu schicken oder engagieren sich mehr in der Schule und versuchen eben mehr auf das Kind einzugehen. Das heißt eben, was der Reicher gesagt hat, zu schauen, was will überhaupt hier entstehen, und sich auf die Selbstregulierung einzulassen. Nicht wahr? Weil die Kinder, die wissen irgendwie schon, wo es lang geht, und die Kinder sind ja sehr offen und so weiter. Und wenn wir einen Raum schaffen können, wo sie eben ihre Offenheit auch ausleben können, dann werden sie eben, glaube ich, noch viel schneller quasi eben für sich herausfinden, was dann ihre Lebensaufgabe ist. Was wir uns ja in unserer Generation und deine Generation und die Generation davor, wir sind ja noch quasi in einer Situation aufgewachsen, wo wir jetzt heute als Erwachsene praktisch immer noch irgendwie versuchen, hier irgendwie wieder einen Ausgang zu finden. Mhm. Aus diesem Schlamassel praktisch. Unsere Lebendigkeit eben wieder neu zu beleben praktisch, neu zu belüften und eben hier herauszufinden, um was eben geht. Aber ich glaube, natürlicherweise würden Kinder ganz genau wissen, wo es lang geht. Und ich glaube, die Kinder sind heutzutage sehr ungeduldig mit uns Erwachsenen. Dass wir eben hier immer noch blockieren und bremsen und nicht wissen, was wir wollen. Aber die Kinder, die wissen es eigentlich. Und es gibt ja, und ich glaube, es sollte auch so sein. Wir sollten wirklich anfangen, auf die Kinder zu hören. Ich glaube, die Kinder wissen ganz genau, was es zu tun gibt. Und das wäre ein großer, großer Gewinn, wenn wir konsequent anfangen würden, eben auf die Kinder zu hören und uns versuchen einzufühlen in die Natur, auch um herauszufinden, wo es eigentlich lang geht.
Die Begriffe Matriarchat und Patriarchat sind jetzt öfters gefallen oder so geprägte Gesellschaften oder Zusammenleben. Könnt ihr darüber sprechen, was es für euch bedeutet, wo die Unterschiede sind?
Genau, also das ist jetzt sehr gut erforscht, eben vor allem von Forscherinnen wie der Heide Göttner-Abendroth, die jetzt matriarchale Kulturen ja seit mehr als 30 Jahren ganz gezielt erforschen, hochwissenschaftlich. Also sie hat ja auch eine Theorie dazu entwickelt, wie diese Völker erforscht werden. Und in der Zwischenzeit gibt es diese internationalen Kongresse, wo auch selber Menschen aus solchen friedvollen Völkern zu Wort kommen und erzählen können, wie das denn ist. Also eben gerade das, wie man denn ein Kind empfängt, wie es groß wird, wie Frau und Mann, wie die Verhältnisse sind. Und es ist halt ganz wichtig, dass wir ganz genau verstehen, dass das Patriarchat, in dem wir leben, eine Herrschaftsgesellschaft ist, also eine Gesellschaft, wo Hierarchien herrschen, wo einige über den anderen sind, wo es auch lineare Entwicklungsstrukturen gibt oder sogar exponentielle Entwicklungsstrukturen. Und das alles ist den Matriarchaten, also den friedvollen Völkern, völlig fremd. Das ist also nicht das Gegenteil, sondern eine ganz andere Struktur, wo man kann grundsätzlich sagen, eine matriarchale Kultur ist eine Ausgleichsgesellschaft, also nicht eine Herrschaftsgesellschaft wie das Patriarchat, sondern eine Ausgleichsgesellschaft. Es gibt also niemanden, der über jemandem ist, sondern es sind alle gleich. Und zwar wird das auch so gesehen, es sind alle gleich, nicht nur unter den Menschen, sondern auch unter allen anderen Lebewesen. Also ein Baum ist nicht wichtiger als ein Wurm, sondern es wird halt ganz klar verstanden, dass der Wurm und der Baum in einer gewissen Synergie zusammenleben und es sie beide braucht. Und so ist es auch zwischen den Paar, also in der, zwischen Mann und Frau. Es ist ganz klar, dass Frauen ihre Aufgabe haben und Männer ihre Aufgabe, aber keine ist jetzt wichtiger in dem Sinne als die andere und es gibt keinen Grund, dass das eine Geschlecht das andere dominiert. Es gibt auch keinen Grund oder es würde völlig als gegen das Konzept verstoßen, dass zum Beispiel eine Generation über die andere dominiert, so wie wir das aus dem Patriarchat kennen. Also das ist ganz wichtig, dass wir verstehen, dass das Patriarchat heißt, der Vater herrscht oder der Herr herrscht. Das ist ein sehr junger Begriff. Die patriarchalen Einflüsse gibt es eigentlich erst so seit 5000 Jahren. Es kommt ein bisschen darauf an, auf welchen Kontinenten, wie sich die patriarchalen Strukturen entwickelt oder überrumpelt, die matriarchalen Völker überrumpelt haben. Aber die matriarchalen Kulturen, das sind allesamt friedvolle Ausgleichsgesellschaften, wo die Grundwerte für alle gleich sind, nämlich die Grundwerte, das sind fünf Werte, nähren, integrieren, pflegen, schützen und ausgleichen. Also es gibt fünf Grundwerte und es ist jetzt so, wenn eine Würdenträgerin oder ein Würdenträger gewählt wird, im Konsens auch ganz wichtig für eine matriarchale Gesellschaft. Die organisieren sich immer im Konsensverfahren, wo in der Regel auch Kinder ab 13 Jahren mitmachen dürfen, als volle Stimme mitwählen dürfen. Wenn also eine Würdenträgerin oder ein Würdenträger gewählt wird in einem Matriarchat, dann ist quasi das Zeichen, dass diese Person auch dafür geeignet ist, für so eine Würde. Er oder sie ist wie eine Mutter. Also das heißt, sie oder er lebt diese Werte tatsächlich im Alltag so integriert und so selbstverständlich, dass sich alle anderen vom Clan dabei wohlfühlen, wenn diese Person mal für eine Weile eine bestimmte Position übernimmt. Zum Beispiel die Position der Matriarchin. Sie wäre dann diese Person im Clan, die das ganze Hab und Gut verwaltet, also nicht besitzt, sondern verwaltet. Sie darf es weder verkaufen noch eigenmächtig sich daran bereichern. Sie würde einfach dann dafür sorgen, dass es dass man die Schatzkiste öffnet und schaut, hat es denn genügend Geld jetzt, damit eine aus unserem Clan studieren kann in einer anderen Stadt oder eine spezielle Ausbildung macht oder dass wir ein neues Haus dazu bauen für unseren Clan, weil er wächst. Andere Würdenträger, oft Männer, sind dann Sprecher für den Clan. Also wenn es darum geht, größere Entscheidungen zu treffen, die den Clan über, wenn man den Konsens weitertragen muss auf eine andere Ebene, in die Region, dann sind das meistens Männer, die dann losgeschickt werden und im Sinne des Clans die Meinung vertreten. Das ist dann nicht seine Meinung, sondern tatsächlich er sagt, was im Konsens besprochen wurde. Es lohnt sich sehr, sich mit diesen materialen Kulturen zu beschäftigen in der Tiefe, weil das tatsächlich ganz, ganz andere Strukturen sind. Und wir wirklich lernen können, was sind denn die Grundelemente, die es ausmacht, sei es wirtschaftlicher Natur, sei es politischer Natur oder eben auch in ganz einfachen sozialen Zusammenleben unter Menschen und Menschen mit Natur, die es möglich machen, über nachhaltige Zeit, also tausende von Jahren, friedvoll zu leben. Das ist, kann ich so kurz sagen, das würden wir lernen, wenn wir die moderne Matriarchatsforschung studieren. Das tun wir und wir jetzt für Matrikultura, also wir haben ja Permakultur gelernt, sind so eingestiegen in diesen anderen Weg. Wir haben uns auch sehr stark mit Friedensfragen beschäftigt, also wir sind immer wieder friedenspolitisch aktiv unterwegs gewesen und da auf diesem Weg haben wir eben auch diese moderne Matriarchatsforschung kennengelernt und gesehen, was für Potenziale in diesem Wissen stecken und wir haben dann in unserer Diplomarbeit, die wir gemacht haben für Permakultur, die nötig ist, wenn man Permakultur unterrichten will, für diese Diplomarbeit haben wir dieses Matrikultura geschaffen. Also wir haben die Erkenntnisse aus der Matriarchatsforschung mit der Permakultur quasi vereint und gesehen, wo gibt es Überschneidungen, wo können wir ganz genau sagen, ja, sowohl und auch, also integrativ zu sein, nährend zu sein, in der Fülle zu sein, da trifft sich die Permakultur absolut mit der Matriarchatsforschung und deswegen nennen wir das, was wir hier machen, Matrikultura.
Genau, also dieser Begriff ist von euch geschaffen und eure Homepage heißt auch matricultura.org. Mhm. Ja. Gibt es auch bestimmte Formen oder Empfehlungen für das direkte Zusammenleben zwischen Mann und Frau, also jetzt aus der Sicht des Matriarchats?
Ja, definitiv. Also es ist auf jeden Fall so, dass wir anerkennen, dass wir unterschiedlich sind. Wir haben unterschiedliche Geschlechter. Wir haben unterschiedliche Möglichkeiten, Dinge im Leben zu erfahren. Ich kann als Frau tatsächlich ein Kind empfangen. Ich kann das austragen in meinem Leib. Ich kann es gebären, kann es stillen. Das kann ein Mann nicht. Aber ein Mann kann andere Dinge, die mit dem Leben zu tun haben, anders erfahren und hat deswegen seine Erfahrungswelt ist genauso wertvoll wie meine Erfahrungswelt. Es ist aber natürlich in einem Matriarchat so, in einer materialen Wertvorstellung so, dass das kleine Leben am meisten Schutz braucht und deswegen ist auch die Mutter speziell geschützt. Also einem Mann würde es in einem matriarchalen Volk niemals einfallen, dieses Leben in Frage zu stellen oder sogar anzugreifen. Also Krieg oder sich gegen das Leben zu stellen, ist für einen matriarchalen Mann völlig undenkbar. Dasselbe mit dem Besitz. Also da wir als Clan etwas besitzen, respektive auch Erde in dem Sinne oder ein Territorium nicht besitzen können, sondern es immer allen gehört, auch den Vögeln gehört es, auch den Elefanten gehört es. In dem Sinne gibt es das halt auch nicht, dass Männer dann so kämpfen müssen, um etwas zu erreichen und um etwas zu erlangen, sondern sie sind Teil eines Konglomerats von vielen, vielen, vielen Individuen, die konstruktiv und kreativ miteinander zusammenleben und zusammenarbeiten. In dem Sinne können wir natürlich jetzt für dieser ausgleichende Charakter, der diese Gesellschaft mit sich bringen, da können wir unglaublich viel lernen über das Verhältnis, das wir also jetzt miteinander haben. In unserem privaten oder in unserem direkten Leben drückt sich das so aus, dass wir zum Beispiel in der Arbeit, in dem, was wir machen, auf Autarker, beide alles können. Also Erich kann so genauso ein Brot backen wie ich, Erich kann genauso die Kinder versorgen wie ich und ich kann genauso die Ziegen melken wie er. Aber es gibt schon Bereiche, wo der Erich jetzt speziell interessiert ist, eher die technologischen Sachen. Er kann dir aus dem Stegreif sagen, wie viele Kilowattstunden unsere Photovoltaikanlage herstellt oder wie man genau die... Er hat viel mehr Erfahrung darin, wie man genau mit welcher Zusammensetzung wir die Biogasbakterien füttern, damit sie wie viel Gas produzieren. Damit beschäftige ich mich nicht so. Aber es ist nicht so, dass ich es nicht könnte. Also es gibt in dem Sinne klar Bereiche, die mir eher liegen. Aber das hat jetzt nicht so viel zu tun mit Mann und Frau, sondern eher mit dem, was uns speziell persönlich noch speziell interessiert.
Ja, da möchte ich dazu sagen, dass also als Mann ist auch die matriarchale Gesellschaft oder so eine friedvolle Gesellschaft, egalitäre Gesellschaft, nur ein Gewinn. Auch Männer würden sich dort viel wohler fühlen, weil nicht dieser Kampf ist immer, nicht diese Konkurrenz und diese Hierarchie. Und weil eben in solchen Kulturen, in solchen friedvollen Kulturen, eben Orientierung herrscht sozusagen. Also die wissen, wo es lang geht. Und jede Person hat ihren Platz. Das heißt nicht, dass die irgendwie alle gleichgeschaltet sind, sondern dass eine hohe, das zeigen eben die Forschungen, hohe Individualität. Also jede Person hat die Möglichkeit, gemäß seinen Fähigkeiten, eben gemäß ihrer Lebensaufgabe, seinen Weg zu gehen. Nicht eben wie im Patriarchat, wo eben, das spüren wir ja alle, da, und das beobachten wir auch, da herrscht ja Desorientierung, Chaos praktisch, das wird da praktisch konstruiert, gesteuert auch, das Chaos, das wird multipliziert. Die Menschen wissen nicht mehr, wo es lang geht, sie wissen nicht mehr, für was sie ihre Arbeit überhaupt machen, sie können sich nicht mehr identifizieren mit dem, was sie tun. Es geht nur noch darum, Geld zu verdienen, um eben irgendwie zu überleben oder um irgendwelche Dinge zu kaufen, die in der Regel schon ein paar Tage später keinen Wert mehr haben. Ganz im Gegenteil, eben diese matriarchalen Kulturen, da gibt es eben noch echte Werte, sage ich noch, Grundwerte sozusagen, die eben so eine Kultur, zu einer reichen Kultur machen, zu einer Kultur, die eben in die Zukunft auch denken kann. Die können quasi voraussehen oder die überlegen sich, wenn sie eine neue Technik einführen, überlegen sich, was hat das für Konsequenzen für die nächsten 7 Generationen und so weiter. Wollen wir so eine Technik überhaupt einführen? Das kommt im Patriarchat ja gar nicht vor. Da wird die Atomtechnologie eingeführt, es wird die Gentechnologie eingeführt, es wird die Nanotechnologie eingeführt. Es werden immer neue Technologien eingeführt unter dem Vorwand, das würde dann Arbeitsplätze schaffen und so weiter. Das würde das Wachstum ankurbeln. Aber die Menschen können gar nicht mehr nachvollziehen, um was für eine Technologien es sich handelt und was hat das für Konsequenzen für die zukünftigen Generationen. Das heißt, in unserer oder in der globalisierten sozusagen unterdessen patriarchalen Gesellschaftsordnung, da fühlt sich eben auch der Mann im Grunde eben immer unglücklicher. Er weiß immer weniger, was das überhaupt soll. Viele Männer auch, jetzt sage ich es einmal Männer, fühlen sich irgendwie innerlich leer. Sie fühlen sich irgendwie krank oder sie können nicht mehr und sie wollen nicht mehr, aber sie müssen halt. Also es herrscht das Müssen, ganz im Gegenteil zu diesen matriarchalen Kulturen, wo das Wollen im Zentrum ist. Die wollen das, was sie machen. Und wir müssen eben nur noch, was wir machen. Und das führt immer zu mehr inneren Kämpfen. Jetzt kommen wir wieder ins Innere. Also innere Kämpfe. Die eine Kraft will, eben die liebevollen Kräfte wollen hier einen Wandel. Die wollen, dass sich hier was verändert. Die inneren Kräfte, die wollen, dass sich hier was auflöst. Und dann kommen eben andere Kräfte, äußere Kräfte und natürlich dazu die inneren, gleiche, ähnliche Kräfte, die dagegen kämpfen und das sind dann innere, unglaubliche Kämpfe, was die Menschen immer je zermürbter macht, immer je innerlich erschöpfter und immer je quasi auch resignierter und passiver auch, glaube ich, das kommt auch von dem. Und ich glaube, da ist eben diese moderne Matriarchatsforschung gerade ein riesiges Wissensfeld, ein riesiges Geschenk, jetzt gerade für Leute, die den Wandel suchen und den Wandel irgendwie auch umsetzen wollen. Da können wir sehr viel lernen von diesen Kulturen eben, die es gab und immer noch gibt, die uns eben zeigen können, wohin es eben gehen könnte, wohin die Reise gehen könnte.
Jetzt auf gesellschaftlicher Ebene kann man das ja nicht von jetzt auf gleich ändern, aber man kann sich in kleineren Gemeinschaften zusammentun oder sogar als Paar und oder irgendwie sogar alleine, ich weiß es nicht, aber wo man mehr nach diesen Prinzipien lebt. Genau. Ja.
Also wir sollten versuchen, uns ein bisschen zu befreien, nicht wahr? Uns zusammenzuschließen, über diese ganzen Fragen zu sprechen natürlich, das ist sehr wichtig, und dann uns vielleicht zusammenzuschließen und versuchen herauszufinden, wie können wir eben als Paar oder alleine, spielt es keine Rolle, oder als Gruppe, wie können wir da Schritt für Schritt aus diesem patriarchalen System aussteigen, praktisch diesem Zerstörungssystem die Energie entziehen. Weil wenn die Menschen nicht mehr bereit sind, da mitzumachen, aber das geht natürlich nicht von heute auf morgen, das schaffen ja wir auch nicht. Wir sind auch immer noch daran, Schritt für Schritt, jetzt haben wir 8 Jahre daran und davor schon daran gearbeitet und das wird jetzt weitergehen bei uns und da kommen vielleicht auch noch Leute dazu. Aber Schritt für Schritt können wir dem System die Energie entziehen und dann werden dann die sogenannten Herrschenden, die es ja gibt, die werden dann irgendwann merken, ja gut, dass wenn die Leute nicht mehr mit uns mitgehen, dann wohl oder übel, werden wir uns auch ändern müssen oder wir müssen uns irgendwo selber verselbstständigen oder vielleicht werden sie auch irgendwann in eine Anstalt geschickt, in eine Irrenanstalt. Aber wir Menschen, glaube ich, die noch das spüren, was eigentlich Freiheit sein könnte, wir sollten also diesem System möglichst die Energie entziehen, soweit wir können. Und wenn wir dann mal diesen ersten Schritt oder diese ersten Schritte gemacht haben, dann werden wir dann merken, da entsteht eine Eigendynamik. Dann bekommen wir Rückenwind. Mhm. Nicht wahr? Dann kommen Kräfte, die uns unterstützen, die wir sehr deutlich spüren. Je mehr wir versuchen, hier neue Wege zu geben, umso mehr spüren wir, da werden wir unterstützt von sichtbaren, aber auch von unsichtbaren Kräften, die uns dann immer mehr Energie geben, um eben diese neuen Wege zu erforschen. Ich glaube, es ist eben nicht wahr, dass es unglaublich anstrengend ist, neue Wege zu gehen. Im Gegenteil, ich glaube unterdessen, sich in diesem patriarchalen System noch weiter aufzuhalten, sich versuchen, da durchzusetzen, wird immer je anstrengender, das wird immer je konsumierender, das wird immer je leidvoller, je länger wir da zuwarten. Also wir sollten unbedingt diese Schritte gehen und wir werden spüren, das wird uns richtig befreien. Da kommt richtig frische Luft rein und da werden wir richtig unterstützt. Und um die Claudia von Werloff nochmals zu erwähnen, sie sagt ja das ganz pointiert, es gibt keine Alternative zur Alternative. Also wir haben praktisch gar keine anderen Möglichkeiten, uns jetzt oder eben ein bisschen später, um diese ganzen Fragen zu kümmern, weil je länger wir alle diese Fragen, die wir jetzt auch hier versucht haben zu erörtern, je länger wir sie verschieben, umso heftiger werden quasi die Konsequenzen zurückkommen. Sie sagt auch, wir leben in der Zeit des Boomerangs, also diese ganzen nicht gelösten Fragen, die werden zurückkommen in Form eines Boomerangs. Das wird sich alles zuspitzen, das spüren wir ja. Es ist ja nicht nur die Krise, sondern es gibt viele verschiedenste Krisen, wo wir hinschauen, Wirtschaft, Gesellschaft, die Umwelt, nicht wahr, das Wasser, die Energie, alles spitzt sich zu, alle diese Fragen spitzen sich zu und wollen gelöst werden. Und ich glaube, wir Menschen, die Menschheit hat die Kraft, auch diese Fragen anzugehen und kreativ zu lösen, ohne dass wir uns in wieder die Köpfe einschlagen müssen, was wir ja schon x-mal erlebt haben als Menschheit.
Und was ja auch natürlicherweise keiner will, dass kein Kind kommt zur Welt als Soldat. Er wird im Patriarchat dazu gemacht. Das hast du ja vorher mal angesprochen. Da gibt es dann so viele Methoden, wie du gepanzert wirst als kleines Kind, bis du dann eben mit 18 bereit bist, diesen Militärdienst mitzumachen. Und es gibt immer und gab schon immer Männer, die gesagt haben, nein, das mache ich nicht. Oder warum soll ich das? Das stimmt doch nicht. Und die dafür ja sogar schwere Strafen auf sich genommen haben oder ins Exil gehen müssen und so weiter. Also das ist, diese Frage stellt sich in einer matriarchalen Kultur für einen Mann nie. Er muss nie lernen zu töten. Das erübrigt sich einfach, weil dieses Konzept da nicht ist. Das Konzept heißt integrieren. Wenn ich ein Problem habe, dann muss ich damit umgehen. Das ist ganz wichtig zu verstehen, dass die matriarchale Welt tatsächlich für die Männer ein großer Gewinn ist. Für die Frauen sowieso und für die Kinder umso mehr. Und für die Natur total.
Gut, ihr habt Wärmerei schon erwähnt, noch ein Stichwort jetzt, Organenergie, Lebensenergie. Mhm. Ja, für euch ist das auch, ist sie vorhanden, ist sie spürbar, ja, nutzt sie, arbeitet damit. Vielleicht möchtet ihr was, weiß nicht, was ihr zu dem Thema Lebensenergie sagen möchtet.
Gut, unterdessen klar ist die Lebensenergie, der Reich nannte sie die Organenergie, ist für uns zu einer Selbstverständlichkeit geworden. In Asien ist es ja die Qi-Energie oder die Prana-Energie. Und wir sind ja in Kontakt gekommen in Berlin mit Bernd Zempf, der hat diese Vortragsreihen über Wilhelm Reich. Der Wilhelm Reich, der ja praktisch für den Westen die Organ oder eben Lebensenergie nochmals entdeckt hat praktisch, was jetzt für die Chinesen oder die Inder auch Selbstverständlichkeit ist, hat er nochmals auf wissenschaftlichem Wege für jeden jetzt, sage ich mal, intellektuellen Menschen nachvollziehbar, hat er das nochmals entdeckt und hat praktisch bewiesen, sowas wie eine Lebensenergie, ein Feld praktisch, was vibriert, was schwingt, das alles verbindet, wo wir eingebettet sind und so weiter, was eben Orientierung bringt, im Gegenteil zum Chaos, nicht wahr, dass es diese Energie eben gibt. Das hat er erforscht und bewiesen, nicht wahr? Und das war jetzt für uns dann in Berlin, also diese Vortragsreihe gesehen haben von Bernd Zempf, was sie vielleicht auch schon gespürt haben. Wir haben ja auch schon ein bisschen eben Tai Chi gemacht und Yoga gemacht und so, also in dem Sinn schon, aber so richtig quasi verstanden, was das überhaupt ist, das haben wir mit diesem Vortrag von Bernd Zempf. Da ist ja für uns ein riesiges Vorbild, nicht wahr? Ein riesiger Wegweiser. Und hier dann, klar, mit der Arbeit, mit der Natur, sich immer mehr auf die Natur einzulassen, was für die Natur zu machen, das Leben zuzulassen praktisch, auch zu erforschen, was sind meine inneren eigenen Widerstände gegenüber dem Leben, gegenüber dem Lebendigen. Weil klar, am Anfang kommen Impulse, oh, da wächst ein Kraut, oh, da ist eine Plage, das muss ich irgendwie was machen da und so. Da auch immer weicher zu werden und immer quasi sich mehr einzulassen auf das Leben und auf die Natur zu vertrauen, dass sich das schon regelt. Und was ja auch Tatsache ist, das haben wir ja hier, erleben wir ja hier dauernd, dass die Natur dann irgendwelche quasi Überpopulationen, die da entstehen, dass das wieder geregelt wird und so weiter. Die Natur ist ja nicht irgendwie selbstzerstörerisch. Das ist genau das Gegenteil von dem, was das patriarchale System ja macht. Das patriarchale System ist ja sehr selbstzerstörerisch mit dieser exponentiellen Dynamik, die da überall eingebaut ist. Nicht wahr? Und so ist natürlich für uns jetzt die Lebensenergie ist was ganz Natürliches, was einfach täglich wir uns damit beschäftigen. Wir sind da eingebettet und das ist da auch kein Geheimnis unterdessen. Darum zieht da dieses Projekt auch so viele Leute an, weil wenn die Leute herkommen und wir sie hier jetzt stundenlang durch das Projekt führen, die spüren ja auch hier, da bewegt sich was, da vibriert's, nicht wahr? Da ist es lebendig. Und das spüren wir ja auch, wenn wir dann weg sind für eine Weile und wieder herkommen. Wow, da ist wirklich was entstanden. Also diese Kraft hat die Natur, aber diese Kraft haben auch wir Menschen, hier quasi Impulse zu geben, dass hier wieder was entstehen kann, wieder was Lebendiges, wo wir das Lebendige spüren. Und das ist ja ganz entscheidend für uns Menschen. Weil nur wenn wir das wieder spüren, nur wenn wir die Lebendigkeit und die Lebensenergie wieder spüren, dann können wir auch diese ganze Welt, so wie sie ist, auch wieder lernen zu lieben. Nicht wahr? Das Patriarchat will ja genau das Gegenteil. Die will ja das Lebendige, die Lebensenergie, erstens wird sie verneint oder verhöhnt, lächerlich gemacht. Und man will ja überall, auch mit Technologien, will man ja das abschneiden. Das will man unterbrechen. Die Menschen sollen es ja gar nicht mehr spüren. Nicht wahr? Damit sie eben wie Maschinen werden. Nicht wahr? Das Zerstörungssystem will ja Menschen praktisch als Maschinen halten und sie dann quasi, dass sie für das System als Maschinen praktisch funktionieren. Was natürlich eine Illusion ist, das kann ja gar nicht funktionieren.
Genau. Und wir arbeiten schon auch, also wir haben ja diesen Orgon-Akkumulator zum Beispiel, den wir auch selber gerne benutzen, oder kleine Orgon-Akkumulatoren, mit denen wir schon seit Jahren auch experimentieren, also die wir halt nach diesen Bauanleitungen, die zum Beispiel auch vom Bert Senf veröffentlicht werden in seinen Büchern, die man ja ganz einfach nachbauen kann. Also wir arbeiten schon, wir experimentieren natürlich auch mit diesen Methoden, um der Lebensenergie näher zu kommen, sie zu erforschen, zu sehen, wie funktioniert sie denn, wie funktioniert sie genau bei mir. Zum Beispiel, wenn ich krank bin, eine Grippe habe oder eben super gesund bin, oder wie reagiert denn, was schwingt, wann schwingt es, wie kann ich das spüren, riechen, ertasten, erfühlen, wie kann ich das auch sehen bei einem anderen Menschen, vielleicht in seiner Aura oder auch an Bäumen, wenn sie krank sind oder wenn sie am Gesunden sind, dann kann ich diese Orgonenergie ja sehen und auch am Himmel natürlich.
Genau, das ist ein sehr,
sehr
wichtiger Punkt.
Sehr wichtiger Punkt, die Himmelsakupunktur, die wir auch über Bernd Senf gelernt haben, also auch ganz strikte nach Wilhelm Reich Methoden anwenden und auch da sehen, wie der Himmel pulsiert. Aber dann gibt es ja noch diese Methoden von der Maria Thun, wie sie mit diesen Präparaten die Erde wiederbeleben kann. Auch da geht es um dieses Pulsieren, um dieses Wiederbeleben oder dieses Wiederkommen von Lebensenergie. Und das ist tatsächlich ein großes Glück und ein großes Privileg, wenn wir als Menschen quasi uns die Zeit nehmen können, und wir sollten sie uns einfach nehmen, uns mit diesen Fragen ganz konkret zu beschäftigen. Also tatsächlich in einen Orgonakkumulator reinzusitzen oder Orgonakkumulatoren in die Hände oder an die Füße zu nehmen und zu sagen, was passiert hier eigentlich? Dann tief atmen und auf verschiedenste Weisen können wir das ja üben und immer wieder neu erproben und testen.
Genau, weil die Lebendigkeit ist ja durch, was ja auch vor das patriarchale System jetzt auch verneinen würde, dass die Erde ja nur ein Haufen, die würde ja sagen, die Erde ist nur ein Haufen Stein praktisch. Das ist auch eine Maschinerie. Und wenn wir jetzt von dieser Lebensenergie ausgehen, für die ja für uns deutlich auch zu spüren ist, nicht wahr, dann ist ja ganz eindeutig, die Erde ist ein lebender Organismus, nicht wahr? Und eben heutzutage hat eben, das kann man beobachten, nicht wahr, das zeigt die Verwüstung der Erde. 2/3 der Landflächen sind Wüsten oder am Verwüsten. Das heißt, die Erde als Lebensorganismus ist eben auch krank geworden. Also man spricht von bioenergetischen Krankheiten des Lebensorganismus Erde. Und da hat ja der Wilhelm Reich, da ist er mit diesen Fragen schon damals, in den 1952, 53er Jahren, mit diesen Fragen konfrontiert gewesen, nämlich mit einer starten, leblosen Atmosphäre, nicht wahr? Einer blockierten Atmosphäre, stumpfe Atmosphäre, die Farben waren nicht mehr leuchtend, nicht wahr? Die Menschen waren schlapp, die Vögel haben nicht mehr gezwitschert und so weiter. Mit diesen Fragen war der Wilhelm Reich konfrontiert, im Zusammenhang mit Atombombentests, die amerikanische Regierung durchgeführt hat, und natürlich Uran ausgraben und so weiter, ist also mit dieser stumpfen, leblosen Atmosphäre konfrontiert gewesen und hat dann aus seiner Erfahrung, eben aus seiner Kenntnis der Lebensenergie, hat er entsprechendes Gerät entwickelt. Er nannte das Cloudbuster und wir nennen das unterdessen gemäß, was Bernd Senf eben erforscht hat, nennen wir es Himmelsakupunkturgerät. Und mit dieser Methode, es ist eine ganz einfache Methode, aber sehr gut, sage ich jetzt, wieder erforscht und erprobt, ist es möglich, eben atmosphärische Erstarrungen, atmosphärische Blockaden, leblose Atmosphäre wieder zu beleben und Wir fühlten uns angesprochen und herausgefordert, auch hier eben am Rande der Sahara, wo sich ja die Wüste auch praktisch ausbreiten möchte. Nicht wahr? Fuerteventura ist ja schon verwüstet, Gran Canaria ist praktisch eine Wüste, Tenerife ist am Verwüsten und hier auch La Palma kommt in diesen Einflussbereich. Dieses Jahr hatten wir ja jetzt noch kaum Regen, nicht wahr? Also man spürt das und damit sind wir aufgefordert, eben auch mit solchen Methoden zu versuchen, da wieder Belebung in die Atmosphäre zu bringen, praktisch die Atmosphäre wieder leben einzuhauchen oder man kann es auch noch anders ausdrücken, die Lebendigkeit anzulocken. Also es ist ein typisch matriarchales Prinzip, Lebendigkeit oder Wildnis anzulocken. Also nicht irgendwie jetzt Wettermanipulation, was das auch gibt, das macht das Militär oder die Regierung, die machen solche Sachen. Nein, also wir, die matriarchalen Kulturen oder Leute, die versuchen das Lebendige anzulocken, nicht wahr, da aufzulockern, und förderlich zu wirken, Impulse zu geben, um eben da Heilung herbeizuführen. Darum geht es ja schlussendlich. In der jetzigen Phase, wo wir uns befinden als Menschen, geht es ja darum, eben, du hast es schon erwähnt, innere Heilung, aber auch damit zusammenhängt natürlich dann ganz automatisch auch die äußere Heilung der Menschen und des gesamten Planeten.
Ja, gut. Das Wort Führung ist, also Führungen ist schon gefallen, also ihr bietet Führung an. Vielleicht können wir überhaupt noch über eure Angebote sprechen, was ihr alles anbietet für Menschen, die sich dafür interessieren.
Genau, also wir machen, unsere Öffentlichkeitsarbeit ist mannigfaltig. Also wir geben fast einmal die Woche ein Radiointerview, zum Beispiel hier in einem lokalen Radio, wo es vor allem darum geht, um gesunde Lebensweise und Ernährung, auch vegetarische Ernährung. Und da mache ich vor allem in der Regel einen Beitrag, gebe ich da über die gesunde Bienenhaltung oder gesundes Essen für Kinder und dann eben Abfallverwertung und so. Oder wie wir auf selbstständigere Füße kommen können. Dann diese Führungen bieten wir an, also die gesamten Projektführungen, um den Menschen aufzuzeigen, dass es möglich ist, viel, viel, viel selbstständiger, eigenständiger zu leben, mit weniger Ressourcenverbrauch, auch mit weniger Geldverbrauch, also viel weniger abhängig zu sein von dem System und gleichzeitig eben die Natur nicht so anzugreifen. Diese Führungen zeigen auch auf, was zwei Menschen machen können. Also es gibt ja unterschiedlichste Projekte, die auch mannigfaltig sehr, sehr wertvoll, also wegweisend sind auf der ganzen Welt. Manchmal sind es sehr große Projekte, wo 300 Menschen am gleichen Strick ziehen. Und bei uns sind es jetzt zwei. Das scheint uns auch ganz wichtig zu sein, dass wir da auch so wirklich eine Alternative bieten jetzt für die Leute, die halt noch relativ konventionell in einer Partnerschaft leben und mit Kindern zusammen so ein kleines Grundstück vielleicht bewirtschaften in einer ganz anderen Art und Weise. Dann bieten wir den Permakultur-Design-Kurs an. Also der dauert bei uns 3 Wochen, nicht wie der internationale also wir richten uns da ganz klar nach dem internationalen Standard, der 72-Stunden-Kurs. Das ist so quasi der Grundkurs, den wir brauchen, dass wir mal die Gesamtheit der Permakulturphilosophie und Aktionseingriffen überhaupt verstehen können. Und dann ist die Idee, dass wir dann mit diesem Wissen von diesem Kurs in der Tasche und im Rucksack und im Herz, dass wir da losziehen und das anfangen umzusetzen, in die Tat umzusetzen. Und wenn wir dann so 2 Jahre richtig gute Ergebnisse haben in der Praxis und uns sicherer fühlen, wie wir das alles anwenden und zusammenfügen, dann kann man dann sich auch diplomieren lassen. Also das dann gibt ja das dann das Recht, dieses Wissen auch weiterzugeben als Lehrerin oder Lehrer, als Professorin für Permakultur. Dann bieten wir auch einen Kurs an für Stadtmenschen, also einen Transition-Kurs, Crash-Kurs für Transition nennen wir das. Also Leute, die nicht so viel Zeit haben, die in der Stadt leben und aber trotzdem sehr gut sich einbringen wollen und die Alternative suchen, also die vielleicht eine alternative Bank gründen wollen oder eine alternative Umgang mit Gesundheit, also nicht mehr eine Krankenkasse einfach einzahlen wollen und so weiter. Die können das dann bei uns auch, die Theorie dazu und viele praktische Beispiele, einfach mal in einem sehr konzentrierten Rahmen lernen. Und damit auch in ihre Welt zurückgehen und dort aktiv werden.
Dann während den Permakulturkursen bieten wir auch öffentliche Vorträge an. Die waren sehr gut besucht beim letzten Permakulturkurs. Da geht es dann zum Beispiel um die moderne Matriarchatsforschung, hat die Barbara einen öffentlichen Vortrag gehalten. Dann zeigen wir Filme auch noch dazu. Ich habe einen Vortrag gehalten über strukturelle Gewalt im Geld. Zinssystem, Wirtschaftssystem, nicht wahr? Ganz nach Vorbild von Bernd Senf. Und da gab es auch noch einen Vortrag von Stefan Braun über alternative Bienenhaltung. Also wie können wir Bienen pflegen ohne jegliche Behandlung? Wie ist es möglich, eben wieder gesunde Bienen zu haben? Das machen wir dann in der Regel öffentlich während den Permakulturkursen. Und auch in Zukunft wollen wir auch noch vermehrt mit den Schulen zusammenarbeiten, also hier den lokalen Schulen, sodass eben die Jugendlichen, die Kinder hier bei uns vorbeikommen können und zum Beispiel sehen können, wie man mit Würmern, mit einer einfachen Wurmfarm zum Beispiel, die Küchenabfälle verwerten kann, Flüssigdünger herstellen, wertvollen Humus herstellen oder eben auch Biogas herstellen und Möglichkeiten der Wiederaufforstung. Wiederaufforstungsstrategien, da sind die Kinder sehr sensibel. Die Kinder spüren ganz genau, da stimmt was nicht. Und die Kinder, wenn du sie spontan fragst, ist es wichtig und wertvoll, Bäume zu pflanzen, da wird jedes Kind sagen, ja, das müssen wir unbedingt, wir sollten das unbedingt machen, Bäume pflanzen, nicht wahr?
Wir bieten auch noch, meistens auch im Zuge eines Permakulturkurses oder eines Crashkurses, vor allem wenn es auf Wunsch der Studentinnen und Studenten, das machen wir dann auch in der Regel öffentlich, auch Bioenergetik, ein Bioenergetik-Seminar oder ein Co-Energetik-Seminar oder auch Rebirthing. Einfach, weil es uns klar ist, dass es wichtig ist, wenn wir solche Wandelaktionen wirklich tatkräftig und über lange Zeit angehen wollen, dann brauchen wir auch Werkzeuge, um an unserem Innern zu arbeiten. Also da ist zum Beispiel die Tiefenökologie auch ein sehr gutes Werkzeug, wie wir wieder motiviert werden können, wie wir Rückschläge hinnehmen und uns gegenseitig wieder strukturieren und uns Hilfe geben können, aber wie wir eben auch durch tiefe Täler der Schwierigkeiten hindurchkommen und immer wieder diese neue Welt, diese Vision von dieser neuen, grünen, üppigen Welt, die wo es für alle genügend hat und mehr als genügend, dass wir diese Welt immer wieder neu erträumen und erschaffen können. In kleinen Schritten, aber dass wir wissen, dass wir dahin gehen. Das ist schon wichtig, dass wir eben diese Art von Energiearbeit auch einfach mal zeigen, wie kann das funktionieren, damit Menschen, die jetzt im Außen weiterkommen wollen, auch an ihrem Innern, dass sie so diesen gleichzeitigen Zug immer wieder erwischen. Ja, das kann schon so wichtige Arbeit für uns.
Gibt es noch Themen, die euch auf dem Herzen brennen, über die ihr sprechen möchtet, oder?
Ja, ich möchte nochmals auf die Kurse zurückkommen. Die Menschen, die jetzt bei uns diese Permakulturkurse gemacht haben, die werden mit den verschiedensten eben Themen quasi konfrontiert. Also das ist ein sehr breit angelegter Permakulturkurs. Da geht es eben um Wiederaufforstungsstrategien, da geht es um die ganze Energiefrage, da geht es eben um die innere Arbeit auch, das kommt auch nicht zu kurz. Dann machen wir viele praktische Sachen werden gemacht bei uns, damit die Leute sehen, wie das konkret aussieht. Wenn wir was mit der Erde machen, da geht es um die Wirtschaft, ums Geldsystem, nicht wahr? Da geht es um die matriarchalen Kulturen, friedvollen Kulturen, damit die Leute, weil für wie viele Leute sind da diese Themen noch neu oder haben noch gar nichts gehört von der modernen Matriarchatsforschung zum Beispiel oder von der strukturellen Gewalt im Geld- und Zinssystem, nicht wahr? damit sie sehen, dass die Permakultur eben ein komplexes, weites Gebiet ist und dass wir die Möglichkeit haben, an verschiedensten Orten anzusetzen. Wir können sicher nicht alles auf einen Schlag hier abdecken als Menschen, aber alle haben ja die Möglichkeit, dort oder dort anzusetzen. Schon heute, nicht wahr? Man muss es gar nicht auf morgen verschieben. Schon heute können wir was in die Hand nehmen und mit jedem Tag werden wir sicherer praktisch auf diesem Weg des Verlassens des alten Ufers Richtung eben neuen Ufern, die wir aber noch schaffen müssen. Die sind noch gar nicht so ganz klar vor Augen, nicht wahr? Die neuen Ufer können wir uns schaffen, nicht wahr? Weil es ist jetzt erstmal nicht einfach schon da. Amerika ist nicht einfach schon das Paradies, wo wir hinwollen, sondern, also jetzt bevor die Kolonialisten natürlich da waren, sondern das neue, sage ich jetzt mal, das neue Amerika sozusagen müssen oder so können wir uns schaffen, nicht wahr? Das ist unsere Aufgabe, aber das kann niemand alleine schaffen. Das ist eine Aufgabe der ganzen Menschheit.
Ja, dann ist es für uns auch noch wichtig, dass die Menschen, die bei uns jetzt den Kurs machen, erstens mal mit uns auch zusammen wohnen in diesen 3 Wochen, dass sie also ein Gefühl bekommen vom Alltag. Was heißt es, materielle Werte zu leben? Was heißt das jeden Tag? Tue ich etwas für die Gemeinschaft? Geschirr spülen oder Kompostklo reinigen oder was auch immer. Und es ist so, dass ich zwar eine zugeteilte Aufgabe habe, aber wenn ich jetzt sehe, der andere Mensch ist gerade noch etwas anderes am Machen oder muss etwas aushelfen und ich sehe, seine Arbeit ist noch nicht gemacht, dann mache ich das einfach. Also dieses Mütterliche, einfach, es wird einfach erledigt, was nötig ist. Wie eine Ameise, sie fragt nicht, hey, hallo, du musst hier das machen, sondern sie sieht, das Stücklein Brot liegt noch hier, dann trage ich das einfach jetzt in den Bau, weil die andere Ameise ist jetzt sonst noch irgendwie beschäftigt. Also es drückt sich niemand vor der Arbeit und es wissen alle, dass das, was erledigt wird, wird einfach erledigt. Das ist auch ein ganz wichtiger mütterlicher oder materielle Struktur im Alltag. Es ist uns also ganz wichtig, dass Menschen mal 3 Wochen richtig das leben können und sie machen hier ja den Permakulturkurs auch an einem Ort, wo wir alles, über das wir berichten, auch tatsächlich, man kann es anfassen. Man kann einen Retentionsteich sehen, man kann eine Biogasanlage sehen, kann sie selber füttern, kann sehen, wie sich der pH-Wert verändert. Man kann einen Solarkocher bedienen, man kann bioklimatisches Bauen beobachten. Wie funktioniert das, wenn die Belüftung ohne Strom läuft, sondern wie funktioniert ein Kompostklo, wann gibt es Terra Preta und so weiter. Also das kann man hier alles anfassen. Das ist für ganz viele ein großer, das sagen sie auch, das ist ein großer Gewinn, dass sie ihren Permakulturkurs an einem Ort machen, wo das tatsächlich stattfindet und nicht irgendwo in einem Seminarhaus, das wieder abgekoppelt ist, so dieses Separierte. Das passiert hier nicht. Das Wissen ist integriert vor Ort. Das ist ganz wichtig.
Das Wissen ist integriert und ihr lebt es auch. Ne? Also,
ja, wir leben es immer, nicht nur während dem Kurs.
Ja, genau, ihr lebt es immer. Genau.
Es ist eine tägliche Aufgabe für uns. Oder das, ja, es ist einfach Teil des täglichen Lebens. Und das ist natürlich auch das Schöne. Darum ist das vielleicht der schönste Beruf, den es überhaupt gibt. Nicht wahr? Sich mit dem Leben auseinanderzusetzen, mit dem Lebendigen auseinanderzusetzen. Das nicht nur quasi am Wochenende zu machen oder nach Feierabend, sondern eben das ist halt bei uns das tägliche Brot praktisch, das Lebendige. Und das ist für mich das Schönste. Also das ist für mich eben die schönste Phase meines Lebens praktisch. Und das wird sicher immer noch schöner werden in Zukunft. Also diesen Ausgang mal zu finden, das ist sicher das Schönste, was ein Mensch erleben kann.
Daran arbeiten wir dann auch ganz persönlich. Deswegen sind unsere Kurse nie groß. Also höchstens 7 bis höchstens 8 Leute nehmen daran teil jeweils. Und wir sorgen dafür, dass wir wirklich jedes Individuum abholen können an dem Ort oder mal sehen, was für persönliche Fragen in der Situation. Der eine ist Schreiner, der andere ist Zahnarzt, der dritte ist Apotheker, ich meine, ist Krankenschwester. Da gibt es so viele verschiedene Ausgangspunkte und wir schauen dann, das ist ja der Designkurs, dass man eben lernt, mal die eigene Lebenssituation zu analysieren. Wo sind meine Kreisläufe offen? Wo sind sie überhaupt nicht vorhanden? Wo kann ich ansetzen und schon mal ganz einfach einen schließen und nur einen Schritt machen, eine kleine Veränderung in meinem Leben? Und das gibt dann so den Anhaltspunkt, dass eben schlussendlich jedes Individuum nach Hause geht und einen Rucksack voll Werkzeuge hat und einen Plan, also orientiert ist aus diesem, oh, ich möchte gerne etwas verändern, aber ich weiß nicht wie und es ist blockiert und so. Wirklich tatsächlich in 3 Wochen sich dieses Wissen erarbeiten kann, wo es dann sagen kann, okay, ich weiß jetzt, wo es lang geht. Wenigstens die nächsten paar Schritte sind mir klar. Und die nächsten werden sich ergeben, das zeigen wir ja auch. Also das zeigt unser eigenes Beispiel und das alle Beispiele, die es gibt, die wir beobachten können auf der ganzen Welt, zeigen, dass es so funktionieren kann. Einmal aussteigen aus dem Bus mit einem guten Rucksack voll klaren Ideen und die umsetzen und dann können wir irgendwann einen eigenen Bus nehmen oder eben ein Boot.
Okay, ich danke euch ganz herzlich für das Interview.
Danke dir.
Vielen Dank.
Wolfram, dass du das mit uns gemacht hast.